Hallo, hier ist Ulrike mit der 102. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Garten-Podcast wieder von dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. In dieser Folge geht es um Gartenarbeit im April. Ich berichte von der Fortsetzung von dem Hochbeetbau. Es geht natürlich wieder um den phänologischen Kalender und das Wetter. Und ich erzähle, was ich so mache im Garten gerade. Ich nehme diese Folge am 9. April 2024 auf. Und wir haben gerade das wärmste Wochenende für Anfang April seit Beginn der Wetteraufzeichnung hinter uns. Hier im Rheinland war es so um die 25, 26 Grad. Sahara-Staub hat verhindert, dass es noch wärmer wurde, aber trotzdem wurden deutschlandweit massenhaft Rekorde Anfang April gerissen. Das warme Wetter setzt sich also fort. Nach Aprilwetter im Winter haben wir jetzt Sommerwetter im April. Und der phänologische Kalender zieht natürlich mit, der geht weiter ordentlich vor. Es ist jetzt schon vom phänologischen Kalender her der Vollfrühling. Der wird markiert von dem Beginn der Blüte der Apfelbäume. Die haben hier im Rheinland schon ab ca. 2.4. angefangen zu blühen und stehen jetzt in Vollblüte. Damit ist weiterhin alles 2 bis 3 Wochen früher wie gewöhnlich. Weitere Zeigerpflanzen für den Vollfrühling sind der Löwenzahn, der jetzt blüht, Blüte von Bärlauch. In Kürze wird die Blüte der Rosskastanie erwartet, Blattentfaltung von Eiche und Buche. Fliederknospen sind auch schon deutlich zu sehen und das beginnende Ende des Vorfrühlings wird dann angezeigt werden durch die Blüte der Himbeeren. Bei mir im Garten sind Forsythien und Osterglocken jetzt abgeblüht. Aktuell blühen sehr schön die Kirschbäume, die Apfelbäume. Es blühen Buschwindröschen, Löwenzahn, Hasenglöckchen, Vergissmeinnicht und auch Tulpen blühen schon. Gleichzeitig gibt es aktuell aber auch immer wieder Schauer. Es ist tendenziell nass, immer noch. Bei diesem warmen Wetter war es auch eher richtig schwül schon wieder. Trotzdem konnte man im Garten jetzt erstmalig auf der Liege auch liegen und sich sonnen. Und Hummeln sind unterwegs, erste Schmetterlinge, Vögel zwitschern. Also schöne Frühlingsgartenstimmung, wenn es nicht gerade regnet. Nach dem warmen Wochenende gab es jetzt wieder Regengüsse und es ist auch wieder was kühler geworden. Es wird wechselhaft und etwas kühler weitergehen, aber es wird weiterhin erstmal zu warm für die Jahreszeit bleiben. Die Obstbäume stehen, wie gesagt, in voller Blüte jetzt. Kleiner Wermutstropfen ist, dass es nicht auszuschließen ist, dass es Spätfröste gibt. Die Jungfrüchte, die sich nach den Blüten ja bilden, sind leider recht frostempfindlich. Bei den meisten Obstbäumen beginnen da Schäden bei ab minus 1 Grad, was natürlich nicht so toll ist. Da kann man nur hoffen, dass es keine schweren Spätfröste gibt dieses Jahr. Es blüht ja so schön im Garten. Ich habe da mit einigen Blumen auch sehr schöne Sträuße für zu Hause quasi zusammengestellt. Blumen aus dem Garten sind natürlich auch sehr viel nachhaltiger wie gekaufte Blumensträuße. Und ich habe da Bilder auch auf der Webseite von 2 ganz netten Sträußen, die im Wesentlichen aus Vergissmeinnicht, Traubenhyazinthen, blühenden Obstbaumzweigen, blühenden Buntnesseln, Hasenglöckchen und Mondviolen bestehen. Ja, das ist etwas, das werde ich mal beibehalten. Der Garten bietet ja einiges eigentlich, um solche Blumensträuße dann sich selber zusammenzustellen und etwas von den eigenen Blumen aus dem Garten dann quasi in die Wohnung zu holen. Mit der Gartenarbeit ist es nach wie vor so, dass man trockene Abschnitte abwarten muss. Der Boden ist teilweise zu nass, beziehungsweise man muss die wenigen trockenen Phasen dann ausnutzen, um mit der Beetvorbereitung weiterzukommen. Das ist eine Arbeit, die jetzt ansteht, dass man weiter Beete säubert und auch die Erde lockert und die Beete dabei auch mit Kompost versorgt. Am besten düngt da der vollständig verrottete Kompost, aber man kann auch halbverrotteten ausbringen, wenn man zu wenig fertigen hat sozusagen. Der halbverrottete Kompost hat den Vorteil, dass es auch gleichzeitig dann ein wenig Mulch hergibt, der quasi dann auf dem Boden liegen bleibt. Zum Nährstoffbedarf der einzelnen Pflanzen. Starkzehrer wie Zucchini, Kürbis, Kartoffeln, Kohl und Tomaten brauchen bis zu 6 Liter Kompost pro Quadratmeter Fläche. Bei Mittelzehrern sind es 2 bis 3 Liter. Mittelzehrer wie Salat, Spinat, Rettiche und Erdbeeren sowie Kohlrabi. Und bei Schwachzehrern wie Erbsen und Bohnen braucht man entweder gar keinen Kompost oder 1 bis 2 Liter. Nach dem Ausbringen hakt man den Kompost oberflächlich in die Erde ein. Und günstig ist es natürlich, wenn man kann, die Beete dann auch zu mulchen. Gut geeignet ist hier der Rasenschnitt. Ich bin wirklich dabei, sobald die Erde genügend abgetrocknet ist, da schnell immer weiter ein Beetstück umzugraben. Oft ist es aber so, dass zurzeit die Erde einfach zu nass ist. Dann heißt es, sich mit den Arbeiten beschränken, die möglich sind, ohne den Boden zu betreten. Was bei mir immer möglich ist, ist, die Plattenwege von Unkräutern zu reinigen oder von den Wegen aus halt in die Beete zu fassen und Unkraut zu ziehen. Dann habe ich auch immer noch Astschnitt, also meine Lieblingsbeschäftigung, so Wildwuchs, der sich im Zaunbereich durchschlängelt, zurückschneiden, eine sehr mühsame Sisyphos-Arbeit. Und ich bin auch dabei, die Tröpfchenbewässerung auszubessern. Da der Boden so nass ist, habe ich die bislang jetzt nur quasi kontrolliert und locker auf den Boden gelegt, damit ich sehe, wenn ich pflanze, wo das ungefähr verläuft. Um das richtig zu vergraben, warte ich noch ein bisschen ab, bis der Boden noch etwas mehr abgetrocknet ist. Ich habe auch weitergemacht mit dem Säubern der Staudenbeete. Da habe ich Stauden geteilt und umgesetzt und dabei festgestellt, dass tatsächlich auch in den Staudenbeeten die Mäuse ziemlich gewütet haben. Ich habe da so eine Taglilie und da ist es wirklich so, dass die Mäuse von unten die Wurzeln ordentlich angefressen haben. Das sieht aus, als ob da mit einem Messer die Wurzeln quasi an einer Schnittlinie abgesäbelt worden sind. Und darunter, unter dieser Staude, ist dann das entsprechende Mäuseloch und der Mäusegang. Dasselbe habe ich dann feststellen müssen, als ich Kartoffeln setzen wollte. Ich hatte da eine Stelle ausgeguckt, wo ich die Kartoffeln so in Reihen pflanzen wollte. Und beim Ausheben der Löcher für die Saatkartoffeln stellte sich raus, dass just unter dieser Linie ein Mäusegang herlief. Und da wollte ich die Saatkartoffeln natürlich nicht direkt den Mäusen quasi zum Fraß vorwerfen. Das habe ich dann erstmal ein bisschen aufgeschoben und habe diese ganzen Mäuselöcher erstmal ordentlich mit Karbid versehen. Das hatte ich ja schon erwähnt. Man kann dieses Karbid erwerben. Das sind Steinchen, das Calciumcarbid, die bei Wasserkontakt Gase freisetzen und die Gase, die riechen nicht besonders gut und sollen die Mäuse vertreiben. Das Ganze ist dem Vernehmen nach ungiftig für die Mäuse und auch für den Boden. Man hofft oder ich hoffe damit, die Mäuse zu vergrämen. Da habe ich mich tatsächlich die letzten Tage dran gehalten. Ich habe also immer, wenn ich so ein Mäuseloch gefunden habe, da einen Esslöffel von diesen Steinchen reingetan, dann mit der Gießkanne Wasser draufgeschüttet und das Ganze dann schnell auch verschlossen mit einem großen Stein und oder mit Erde, damit die Dämpfe auch schön die Mäusegänge langziehen und nicht oben abdampfen. Und das werde ich auch weiter kontrollieren und da nachlegen. Ich habe jetzt festgestellt, dass die Mäuselöcher da dann tatsächlich auch verschwunden sind, beziehungsweise die sind da zugescharrt worden. Ich grab dann immer so ein bisschen drumherum und schaue, ob die nicht einfach verlegt worden sind. Und wenn ich was finde, dann wird Kabit nachgelegt. Letztes Jahr haben die mir, wie ich ja berichtet habe, die Kartoffelernte so ziemlich verhagelt sozusagen. Ich habe teilweise dann Kartoffelschalen, also ausgehöhlte Kartoffeln geerntet oder sie waren ganz weggefressen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Deswegen hoffe ich sehr, dass das was hilft und werde dann berichten. Wenn der Boden sich etwas erwärmt hat, kann man auch weitermachen mit Aussaaten ins Freiland. Ich habe die Zwiebeln jetzt gesteckt und erste Möhren gesät. Ebenso habe ich einen Versuch gemacht mit Mangold. Dazu könnte es noch ein bisschen zu früh sein. Ausgesät habe ich nochmal Spinat, Salat, Radieschen. Weiter kann man Kohlarten aussäen und man kann vorgezogene Jungpflanzen auspflanzen, auch wiederum Kohlpflanzen, insbesondere Kohlrabi und Salat, von denen es ja auch frühe Sorten gibt. Man kann auch es versuchen mit anderen Kohlsorten, Rettich, Roter Beete, Winterlauch und so weiter. Die Bodentemperatur sollte allerdings so um die 10 Grad sein, beziehungsweise man schaut auf seinen Aussaattüten, was da angegeben ist als Mindesttemperatur. Jetzt aber dazu, wie es mit dem Hochbeet weitergegangen ist. Das letzte Mal hatte ich ja berichtet, da waren wir noch dabei, die erste Reihe Pflanzsteine zu legen. Und das war auch ordentlich schwierig mit dem Gefälle und mit dem durchwurzelten Gelände. Aber Ende März ist das Hochbeet tatsächlich fertig geworden. Wir haben es geschafft. Zum krönenden Abschluss habe ich da dann einen Folientunnel draufgesetzt. Und da habe ich auch schon einiges jetzt ausgepflanzt in dem Hochbeet. Im Baumarkt erworbene Kohlrabi-Pflänzchen und Salate, aber auch selbst vorgezogene Salate und Kohlrabi. Dann auch einige von meinen anderen vorgezogenen Jungpflanzen wie Sommerblumen. In dem Folientunnel ist das so wie in einer Art kleinem Gewächshaus. Ich kann das da als Kinderstube für diese Jungpflanzen benutzen, bevor ich die dann in die Gartenbeete auspflanze. Was im Hochbeet verbleiben soll, ist Mangold und die Kohlrabi. Ich habe auch ausgesät jetzt Asiasalate. Und es steht da jetzt eine hübsche Mischung junger Pflänzchen, teilweise halt geschützt von dem Folientunnel, über den ich auch recht froh bin, weil er die Kohlrabis zum Beispiel ja auch vor Vogelfraß schützt. Da habe ich in den Vorjahren auf den Freilandbeeten immer schlechte Erfahrungen gemacht. Die Kohlrabis wurden regelmäßig von Tauben weggefressen. Insgesamt bietet das Hochbeet ja eine doch geschützte Atmosphäre. Den Pflänzchen kann da weniger passieren wie auf dem bodennahen Beet. Sie sind vor Schnecken relativ sicher. Man kann sie schützen mit Folientunneln vor Kälte oder später auch mit Schutznetzen vor Insekten oder halt vor Vogelfraß. So dass ich im Moment sehr viel lieber da aussehe und pflanze. Bei dem Freiland ist es schwieriger. Man muss mehr aufpassen auf die Schnecken zum Beispiel. Und der Boden ist auch wärmer im Hochbeet. Deswegen keimt da alles schneller und die Pflänzchen wachsen schneller, auch wenn man keinen Folienschutz hat. Mit dem Folientunnel natürlich nochmal so gut. Schaut euch da Bilder auf der Webseite an. Ich habe den Fortschritt beim Hochbeetbau zu den Bildern auf der Webseite zu März 2024 noch ergänzt, weil das Hochbeet halt im März gebaut wurde. Das fertige Hochbeet, das seht ihr auf der Seite zum April, die auch hier mit hinterlegt ist bei dieser Folge. Da sieht man, was gepflanzt ist und wie das jetzt aussieht mit dem Folientunnel. Für alle, die das interessiert, fasse ich jetzt nochmal zusammen, wie der Bau vonstatten ging und auch die genauen Maße. Also das Hochbeet ist 2,90 Meter mal 1,70 Meter lang und breit. Wir haben es aus Mini-Pflanzsteinen gebaut, die 20 mal 20 mal 30 cm an Maßen haben. Dadurch entsteht an der Außenseite des Hochbeets auch eine, die fressen quasi dann 20 cm Platz, aber die bilden oben dann eine Reihe von kleinen Mini-Topfbeeten sozusagen. Man kann in diese Pflanzsteine ja selber flachwurzelnde Pflanzen dann einpflanzen. Zusammenfassung vom Bau ist so, wir haben zuerst Gräben ausgehoben für die erste Reihe der Pflanzsteine. In unserem Fall mit dem Gefälle ist die erste Reihe an einer Seite komplett im Boden, also die erste Reihe schließt bodennah ab, sodass das Hochbeet dann auf dieser Seite 60 cm hoch ist, auf der anderen Seite 80 cm hoch, also quasi in das Gefälle reingebaut. Da musste man sehr mit Wasserwaage operieren und die Gräben, die haben wir dann auch mit Sand gefüllt und so waagerecht gekriegt. Das war nicht anders möglich mit den Wurzeln. Bis zur Oberkante der ersten Reihe haben wir das Beet dann mit Sand aufgefüllt und auf diese erste Reihe Pflanzsteine den Wühlmausdraht bzw. den Wühlmauszaun verlegt, also dass da nach unten abgeschlossen gegen die Mäuse. Auf diese erste Reihe haben wir dann nach und nach drei weitere Reihen an Steinen gesetzt und die nach und nach aufgefüllt. In der Reihenfolge aufgefüllt die erste Schicht mit Holzscheiten, die auch teilweise schon ganz gut verrottet waren und seit einiger Zeit hinterm Haus im Garten gelagert haben. Als nächste Schicht kam dann grober Kompost bzw. das, was ich gejätet habe im Garten, also unverrottetes Material an Unkräutern und Holzhäckseln. Darauf eine Schicht Pferdemist. Bei jeder Schicht habe ich zusätzlich dazwischen Perligran ausgestreut. Das ist dieses gepuffte Gestein, was man auch in Pflanzerden manchmal sieht. Das sind diese kleinen weißen Krümelchen, die sehr gut Wasser speichern und auch zur Bodenlockerung beitragen. Also auf diese Schicht Pferdemist kam dann grob verrotteter Kompost, wieder Perligran und Pferdemist, dann fein verrotteter Kompost, wieder Perligran und ein wenig Pferdemist und dann gekaufte Hochbeetpflanzerde. Ich hatte gar nicht genug fertigen Kompost, sodass ich den dann in einem Kompostwerk gekauft habe. Da sind wir mit den Autos hingefahren und haben den dann in so Speisbütten verladen, weil ich leider keinen Anhänger habe. Ja, aber sonst hätte ich das Hochbeet nicht voll bekommen. Ich habe auch Boden teilweise untergemischt, hatte aber nicht so viel Gartenboden, wie ich gern gehabt hätte. Deswegen dieser Ankauf von diesem Kompost aus Kompostwerken. Dieser Kompost besteht viel aus Grünschnitt und Zweigschnitt, was man auch riecht. Der riecht so ein bisschen säuerlich, so ähnlich wie Rindenmulch. Deswegen habe ich da etwas Kalk untergemischt, um da den pH-Wert etwas auszuregulieren und hoffe, dass das hinreicht und oder klappt. In den nächsten Jahren hoffe ich da aber, das mit eigenem Kompost soweit auffüllen zu können. Aber in diesem ersten Jahr blieb mir nichts anderes übrig, als da was dazu zu kaufen. Insgesamt ist die Sache also auch nicht ganz preiswert. Die Lösung mit den Pflanzsteinen war aber immerhin preiswert, als so ein Hochbeet aus Holz zu bauen. Ja, mit der gekauften Pflanzerde in den sauren Apfel musste ich leider beißen sozusagen. Pflanzerde kann man in großer Auswahl in Nordrhein-Westfalen auch über die Reifeisenmärkte beziehen. Das lohnt sich da vielleicht auch mal nachzugucken, was die so im Angebot haben neben den Baumärkten. Ja, insgesamt bin ich sehr zufrieden, dass das geklappt hat und es macht Freude, da den Pflänzchen im Moment beim Wachsen zuzusehen. Was ebenfalls jetzt ansteht, ist im Haus die vorgezogenen Tomaten und Paprikas zu pikieren und umzutopfen. Ich hatte die Tomaten ja am 15.03. ausgesät. Inzwischen am 9.04. ist das zweite Blattpaar dann doch erschienen. Etwas spät, wie es mir vorkam. Teilweise habe ich die schon umgetopft, aber den Rest werde ich jetzt in den nächsten Tagen machen. Das ist auch wichtig, weil die ja noch in der Aussaaterde stehen. Die brauchen jetzt etwas nährstoffreichere Erde und brauchen auch mehr Platz. Also ich werde sie in die nächstgrößeren Töpfe umtopfen. Jetzt ist ja doch wieder, je nachdem, auch etwas kühleres Wetter angesagt, sodass ich oft dann als Zwischenphase so nicht die größten Töpfe nehme, um die nach wie vor notfalls innen unter den Pflanzenlampen unterzubringen. Je nachdem muss ich sie dann noch einmal umtopfen, weil irgendwann wachsen Tomaten erfahrungsgemäß sehr, sehr schnell. Und sie sollten dann im Mai in nicht allzu kleinen Töpfen stehen. Also so 8x8 cm ist, glaube ich, dann schon empfehlenswert. Sehr viel kleiner würde dann wieder das Wachstum hemmen. Aber in der Zwischenphase werde ich erstmal nicht ganz so große Töpfe umtopfen, um die ganzen Pflanzen dann unterzubringen. Ebenfalls werde ich vorgezogene Paprikas und Chilis in größere Töpfe setzen, damit die schön weiterwachsen. Und demnächst dann auch das Foliengewächshaus aufbauen, damit ich die ganzen Pflanzen dann bei genügend Licht auch unterbringen kann. Tomaten sind sehr wärmeliebende Pflanzen. Sie brauchen idealerweise Temperaturen von 18 bis 26 Grad und viel Sonnenlicht, um zu gedeihen. Also auspflanzen erst nach den Eisheiligen. Dabei kann man im Auge behalten, dass normalerweise bei Temperaturen unter 16 Grad die Produktion der Stoffe, die für die rote Farbe verantwortlich ist, aufhört und bei Bodentemperaturen unter 14 Grad für längere Zeit kommt es zu Problemen beim Wurzelwachstum. Die ideale Bodentemperatur für Tomaten liegt bei etwa 13 bis 15 Grad. Im Gewächshaus kann man Tomaten schon früher auspflanzen, ab etwa Mitte, Ende April. Wenn man Gurken und Zucchini vorziehen will, sollte man sich unbedingt vormerken, das Ende April circa spätestens zu machen, aber auch nicht sehr viel früher. Bei Gurken ist es sehr wichtig, dass die erst ein richtiges Blattpaar haben, wenn sie ausgepflanzt werden. Sonst sind sie zu groß, können leicht abbrechen und es kommt zu Stockungen. Bei Gurken und Zucchini ist es auch empfehlenswert, die direkt in einen genügend großen Topf zu pflanzen, weil da die Wurzeln sehr empfindlich sind und Umtopfen nicht so gerne mögen. Also da direkt in einen Einzeltopf am besten säen, 8x8 cm. Ja, Vormerken für dieses Datum Mitte, Ende April. Neben Gurken, Zucchini kann man auch Melonen und Kürbisse vorziehen. Man kann sich überlegen, ob man Mais vorzieht. Da gibt man dem ebenfalls einen kleinen Vorsprung. Mais ist auch sehr frostempfindlich. Also da kann man auch Mitte, Ende April, wenn man mag, Mais vorziehen oder ihn Anfang Mai aussäen. Er braucht ja etwas zum Keimen, so dass zu hoffen ist, dass wenn er denn keimt, dass dann die Frostgefahr vorüber ist. Ebenfalls Ende April, Anfang Mai kann man Stangenbohnen vor allem vorziehen, wenn man möchte. Das hat sich bewährt, weil Stangenbohnen doch sehr empfindlich auf zu viel Feuchtigkeit und Kälte reagieren. Dann werden sie im Freiland oft ein Opfer der Bohnenfäule, auch wenn man sie um die Eisheiligen herum aussät oder halt, sagen wir mal, am 5. Mai. Sicherer ist es da, vor allem wenn man wenig Saatgut hat, die in Töpfen vorzuziehen. Da muss man allerdings dann aufpassen, dass die nicht allzu lang werden, weil dann das Auspflanzen schwierig sein kann. Also empfehlenswert, da wirklich auch ab Ende April, Anfang Mai die Vorzucht zu machen. Ja, und es sei auch nochmal dran erinnert, Rasendüngen nicht vergessen. Es geht ja jetzt los mit dem Rasenmähen. Nach dem ersten Mähen empfiehlt es sich zu düngen. Ich habe tatsächlich erst die Hälfte von meinem Rasen gemäht, weil in der anderen Hälfte die Krokusse noch quasi einziehen gerade und dort auch gerade so hübsch noch so Waldanemonen und Gänseblümchen blühen. Die wollte ich dann nicht abmähen, beziehungsweise auch noch etwas für die Bienen und Hummeln stehen lassen. Ich werde aber demnächst dann diese andere Hälfte mähen und anschließend den Rasen auch düngen. Das ist wichtig, um ihn etwas zu kräftigen, und dadurch dämmt man Unkräuter auch ein. Mein Rasen ist allerdings durchsetzt von Klee, Gänseblümchen und so weiter, was mir aber auch ganz lieb ist, weil der Klee eine tolle Hummelweide ist. Auch aus den Gründen empfiehlt es sich, den vielleicht nicht in einem Hau zu mähen, sondern für die Bienen und Hummeln immer ein Stück stehen zu lassen, das dann noch blüht. Ja, ich werde gleich noch in den Garten fahren und da mal nach dem Rechten sehen. Je nachdem, wie nass der Boden ist, noch ein wenig Unkraut jäten oder mich mit den Plattenfugen vergnügen und ansonsten den Pflänzchen beim Wachsen zuschauen. Ich wünsche auch euch viel Spaß im Garten und sage bis zum nächsten Mal, eure Ulrike.